Die Folge 133. Ein Blick in die Zukunft. Willkommen zum IT-Management-Podcast. Mein Name ist Robert Sieber und das ist der Podcast für den Service-Nerd in dir. Hallo und herzlich willkommen. Wenn sich meine Stimme heute für dich wieder etwas rauer anhört, dann liegt es am IT-Service-Katalog Bootcamp. Wir haben am Dienstag und Mittwoch mit dem Demand- und Requirements-Engineering verbracht. Übersetzt heißt das, dass es um die Bedürfnisse und die daraus resultierenden konkreten Anforderungen ging, die verschiedene Nutzergruppen an einen Service haben. Die Teilnehmer haben Werkzeuge kennengelernt und sie gleich an ihren eigenen Services angewendet. Zwei ganz intensive Tage mit viel Austausch und Kommunikation, was meine Stimme momentan ein klein wenig anscheinend stresst. Es waren wieder zwei intensive und anstrengende Tage, sowohl für die Teilnehmer als auch für mich. Wie du vielleicht weißt, besteht das Bootcamp aus insgesamt 8 solchen intensiven Tagen. Da ich der Überzeugung bin, dass der Aufbau eines Servicekatalogs mehr ist, als den reinen Katalog mit Services zu füllen, habe ich das Bootcamp auch anders konzipiert. Wenn du dich traust, die Herausforderung anzunehmen, dann verbringen wir ganze 6 Monate miteinander. Du fängst mit 3 Tagen zusammen mit den anderen Teilnehmern an. In diesen 3 Tagen legen wir die Grundlagen für einen sinnvollen Servicekatalog. Am Ende der 3 Tage hast du das Handwerkszeug gelernt und vor allem auch geübt, um dann gleich bei dir im Unternehmen die Definition deiner Services zu starten. Dazu bekommst du Hausaufgaben und wir treffen uns jede Woche online, damit du alle Fragen sofort loswerden kannst. Von den anderen Teilnehmern und mir bekommst du in den Online-Sessions Feedback zu deinen Services und den anderen Arbeitsergebnissen, die du mit uns teilst. Im Prinzip kannst du jede Frage loswerden. Letzte Woche im Call ging es zum Beispiel um SAP-Lizenzen. Nach 4 bis 6 Wochen sehen wir uns im zweiten Präsenzteil wieder und die Service-Design-Phase ist unser übergreifendes Thema. Das endet natürlich wieder mit Hausaufgaben für dich. Die folgenden Wochen bis zum dritten Teil sehen wir uns auch wieder online. Zwischendurch bin ich zusammen mit einigen Teilnehmern in deren Unternehmen und wir haben einen Workshop mit den IT-Mitarbeitern, um die Ideen und das Konzept der Serviceorganisation in der eigenen Organisation direkt vor Ort zu verankern. An einem zweiten Tag definieren wir dann zusammen Services vor Ort für dein Unternehmen. Im dritten Teil lernst und übst du Kostenkalkulation, Request Fulfillment und Marketing für deine Services. Damit bist du einmal durch das komplette Geschäft der Serviceerbringung durch. Deine Chancen, dass der Servicekatalog wirklich die Wirkung entfaltet, die in ihm steckt, ist damit wesentlich größer als bei allen anderen Schulungsformaten. Nach dem dritten Teil hast du bis Ende der 6 Monate immer jeden Donnerstag die Online-Calls, die dich auf deinem Weg begleiten und vor allem dich unterstützen. Warum erzähle ich dir das? Ganz einfach, das nächste IT-Service-Katalog-Bootcamp startet am 29. September. Die ersten, die wirklich einen Service-Katalog aufbauen wollen, haben sich schon angemeldet. Noch sind genügend Plätze frei. Die Teilnehmerzahl für dieses Format ist auf maximal 12 begrenzt. Das ist für mich die Grenze, bei der ich mich noch um jeden einzelnen Teilnehmer intensiv kümmern kann. Alle Infos findest du auf www.servicekatalog-erstellen.de. Am 16.04. veranstalte ich einen Webcast, in dem ich dir schon einige Punkte aus dem Servicekatalog Bootcamp verrate. Ich zeige dir, wie ich als CIO einen Servicekatalog aufgebaut habe. Ich erkläre dir meine 7 Schritte. Du kannst dich unter www.different-thinking.de/7, die Zahl, anmelden. Verpasse den Webcast bitte nicht. Ich habe noch nicht entschieden, ob ich ihn dieses Jahr noch einmal durchführen werde. Ganz ehrlich, mit einem Servicekatalog werden wir nicht die Welt retten. Wir können die Zusammenarbeit im Unternehmen wesentlich vereinfachen und vor allem für alle verbessern. Weil es geht dabei ganz viel um die Arbeit mit verschiedenen Menschen, die am Ende zu mehr Produktivität und damit mehr Wohlstand für alle führen soll. Genau um diesen Komplex geht es heute im Interview mit Erik Händeler. Erik Händeler habe ich vor 2 Jahren auf einer Veranstaltung kennengelernt. Er sprach über die Geschichte der Zukunft. In seinem Vortrag habe ich das erste Mal intensiv über die Kondratjew-Theorie der langen Strukturzyklen gehört. Es hörte sich für mich alles logisch und verständlich an. Ich habe mich nachher weiter damit auseinandergesetzt und immer wieder die Frage im Kopf gewälzt, was denn jetzt der aktuelle Engpass für unsere Gesellschaft ist. Die Effekte, die Kondratjew beschreibt, treten immer mehr zutage und die Frage nach dem, was da kommen muss, wird immer dringender. Dann las ich vor einigen Wochen wieder einen Beitrag von Erik Händeler und habe ihn daraufhin ganz spontan zum Interview eingeladen. Heute spreche ich mit ihm über die Geschichte der Zukunft, die Kondratjew-Zyklen und was wahrscheinlich der aktuelle Mangel oder die aktuelle Knappheitsgrenze ist. Im Blog erfährst du zur aktuellen Folge Links zu Videos, weiteren Artikeln und natürlich den Büchern von Erik Händeler. Hier nun mein Gespräch mit Erik Händeler. Einen wunderschönen guten Tag an Erik Händeler. Vielen Dank, dass wir heute über die Zukunft sprechen. Stellen Sie sich unseren Hörern doch bitte kurz selbst vor.
Ja, ursprünglich war ich Lokalredakteur in Ingolstadt bei einer Tageszeitung, habe Volkswirtschaft studiert. Meine Kunden wollen immer, dass ich mich Zukunftsforscher nenne. Das macht sich bei deren Veranstaltungen ganz gut. Ansonsten, ja, ich bin Spezialist für die langen Konjunkturzyklen.
Und das Initiale für unser Gespräch heute, nachdem wir uns vor 2 Jahren schon mal kennengelernt hatten, war ein Artikel bei Confare. Und da haben sie postuliert, dass es aktuell ganz viele Parallelen zu 1929 gibt. Und das hat mich interessiert. Ich habe den Artikel gelesen und nun habe ich eine ganze Menge Fragen. Was sehen Sie für Parallelen und was passiert denn eigentlich aktuell mit uns?
Also viele meinen ja, dass das, was im Moment passiert, ganz außergewöhnlich ist, dass die Zinsen bei Null sind so lange und dass wir Handelskriege haben und jeder tut sich auf sich selber zurückziehen. Es gibt Handelskriege, wir brauchen Sündenböcke. Und es hat es in der Geschichte schon immer gegeben, wenn eine Technik fertig investiert war. Also 1929 waren die Zinsen auch im Sinkflug. Die waren dann am Ende bei 0,02% aufs Jahr gesehen. Handelsgrenzen wurden geschlossen, es wurde populistisch. Was war da los? Die Elektrifizierung war durch. Also seit 1890 hatte man Fabriken elektrifiziert, man konnte Stahl billiger herstellen mit Hilfe des elektrischen Stroms. Chemieindustrie war möglich durch den elektrischen Strom, man konnte Dünger künstlich herstellen, die Landwirtschaft boomte mit elektrischer Strom, Chemie konnte man Medikamente herstellen, die Leute leben länger. Also eine Erfindung, Elektrifizierung, ein gigantischer Wohlstandsboom und bis in den Ersten Weltkrieg hinein. Der Erste Weltkrieg beschleunigt die Elektrifizierung und dann hatten wir Anfang der 1920er Jahre so gut wie alle Fabriken elektrifiziert in Europa und in den USA. Und Ende der 1920er Jahre waren 80-90% der privaten Haushalte an das elektrische Netz angeschlossen. Also die Infrastruktur rund um den elektrischen Strom war fertig investiert. Und dann gab es immer weniger, wofür es sich lohnte, rentabel zu investieren. Und wenn es nichts mehr gibt, was mir die Kosten senkt und ich dann nichts mehr habe, wofür ich investieren kann, dann brauche ich ja weniger Geld. Und wenn ich weniger Geld brauche auf dem Markt, von weniger Geld von den Banken, dann sinken die Zinsen, weil Zinsen sind ja nicht irgendwie ein Teufelszeug, wie in manchen Verschwörungstheorien im Internet oder so, sondern Zinsen sind nur Angebot und Nachfrage auf dem Geldmarkt. Man hat nichts zu investieren, es gibt nichts, was die Kosten senkt, deswegen weniger Geld. Deswegen sinken die Zinsen. Und als die 1927 so bei 3,5% sind, ab da war ein Punkt erreicht, wo das Geld in die Börsen gegangen sind. 1928, 29. Und dann krachte das eben zusammen. Aber nicht, weil die Banker so böse sind, sondern wir hatten dann bis Mitte 1932 haben wir einen Börsencrash, der die Werte vom Höchstwert gesehen auf 10% runter, also 90% Verlust. Und es dauerte bis 1954, bis die Aktienwerte wieder erreicht worden sind. Also der Grund für den Börsencrash von 1929 war, die Elektrifizierung war durch, eine Erfindung war durch. Mhm. Und deswegen, die Handelsgrenzen wurden geschlossen, schon nach dem Ersten Weltkrieg weitestgehend. Es braucht Sündenböcke, die Juden wurden dann in den 30er Jahren, Hass der Nazis fiel dann auf fruchtbaren Boden. Und 1873, der Gründerkrach, da hatten wir dieselbe Situation. Die Eisenbahn hatte seit den 1840ern Kosten gesenkt. Man konnte mehr produzieren, höhere Stückzahlen, Skaleneffekte, die Fläche erschließen. Und dieser große Wohlstandsboom, der von der Eisenbahn getragen war, der hielt an bis 1873. Dann waren eben auch die damaligen Gewerbezentren weitestgehend mit einer Eisenbahn vernetzt. Und der zusätzliche Nutzen wurde immer geringer und dann hatte man auch nichts mehr zu investieren. Zinsen sinken und dann ging das ganze Geld an die Börse und dann haben wir denselben Effekt, dass dann irgendwann das völlig überhöht ist und das zusammenkracht. Und die Parallelität zu heute, nun ja, während meine Mitbewerber auf den Rednermärkten sagen, jetzt kommt Digitalisierung und alles wird furchtbar anders, bin ich derjenige, der sagt, nein, nein, das machen wir schon seit 30, 40 Jahren alles, weil das, was der Computer gebracht hat, ist ja, dass er uns die strukturierte Wissensarbeit abnimmt, also Gehaltsabrechnung, Datenbanken, analysieren, Serienbrief ausdrucken mit einer anderen Adresse, Telefonvermittlung, Robotersteuerung, Stichwort Industrie 4.0. Das ist ja alles nichts Neues, das machen wir seit Jahrzehnten. Und das, was der Computer uns hat abnehmen können, nämlich diese strukturierte Wissensarbeit, die ist jetzt weitestgehend durch. Als ich 1990 meinen ersten Computer gekauft habe, so einen PC 286er, war das ein gigantischer Produktivitätsfortschritt, weil ich musste die Seite nicht mehr neu schreiben, wenn ich irgendwie einen Absatz einfügen will. Also der Computer von 1990 war ein gigantischer Produktivitätsfortschritt. Wenn jetzt mein Computer 100 Mal schneller ist, dann ist meine Arbeit um 0,0% besser geworden, weil diese zusätzliche Technik, diese zusätzliche Rechenleistung, diese zusätzliche Geschwindigkeit der Technik sich nicht mehr in zusätzlichen Nutzen übersetzt bei mir.
Wenn ich kurz unterbrechen darf, das heißt, wenn ich das richtig verstehe, dann gibt es historisch gesehen immer einen technischen Fortschritt, eine Erfindung, die den Wohlstand steigert, bis zu einem gewissen Punkt, an dem es keine signifikante Steigerung mehr gibt. Und dann, lapidar formuliert, geht es mit der Gesellschaft wieder abwärts.
Dann ist es richtig, die Gewinnmarge geht gegen Null. Und wenn der Gewinn gegen Null ist, dann fange ich an, meine Mitarbeiter auszuzuzeln, die Zulieferer im Preis zu drücken. Dann gibt es zunehmend Verteilungskämpfe. Also im langen Aufschwung haben sich alle lieb, weil ich habe ja genug zusätzliche Ressourcen. Wenn aber die zusätzlichen Gewinne, die Produktivitätszuwächse gegen Null gehen und die Preise werden am Markt runterkonkurriert, dann wird's ungemütlich. Dann werde ich Leute entlassen. Und dann werden die Leute unzufrieden. Die bisherigen Lebenspläne funktionieren nicht mehr. Das, was bisher richtig war, funktioniert nicht mehr. Man weiß nicht so richtig, was das Neue wird. In den 1880ern wurden die Juden in München auf offener Straße verprügelt. Also der Hermann Tietze, der Hertie, Bekleidungsgeschäft am Münchner Hauptbahnhof, wenn der als Jude, wenn da die deutschnationalen Studenten kamen, haben seine Verkaufsräume verwüstet, hat er die Polizei geholt. Die haben nichts gemacht, weil die gesagt haben, wenn die Söhne aus guten deutschen Familien was machen, dann werden wir uns nicht einmischen. Dann hat er die mit befreundeten Bäckern rausschmeißen müssen. Also irgendjemand muss schuld sein. Die Engländer meinen ja auch, die Europäer seien schuld daran, dass sie selber so blöd waren, ihre Industrie zu versaubeuteln. Also, dass man einen Sündenbock sucht, das ist typisch für so einen langen Abschwung.
Also, Geschichte wiederholt sich doch.
Sie reimt sich.
Okay.
Sie reimt sich, ist, wiederholen, das wäre ja schlimm. Man hat ähnliche Herausforderungen, aber vielleicht haben die Menschen was dazugelernt und reagieren anders.
Und diese Aufschwünge und diese Abschwünge, das sind die sogenannten Kondratjew-Zyklen, korrekt?
Genau, der Nikolai Kondratjew war ein russischer Ökonom in den 1920er Jahren hat er sich angeschaut, Kohleverbrauch, wie der in den Industriestaaten sich verändert hat. Also die Veränderungsraten von Kohleverbrauch, das war damals für die damalige Wirtschaftsstruktur ein guter Indikator oder Preisreihen. Und dann hat er eben 2,5 lange Wellen festgestellt, die eben, hat das dann 1926, 1928 veröffentlicht, die eben dann runtergingen. Und dann hat er gesagt, wir werden eine tiefe Wirtschaftskrise vor uns haben. Mit entsprechenden Auswirkungen. Die Kommunisten waren ja in Russland an die Macht gekommen und die Kommunisten dachten dann bei der Weltwirtschaftskrise, aha, da bricht jetzt endlich der Kapitalismus zusammen, wie das der Karl Marx schon immer gesagt hat. Und der Kondratjew widersprach und sagte, nein, da bricht nicht der Kapitalismus zusammen, das ist gerade nur ein tiefes Tal zwischen zwei langen Strukturzyklen. Deswegen galt es als konterrevolutionär, wurde er verhaftet, kam in Einzelhaft, wurde 1938 erschossen. Also Wirtschaftswissenschaft kann durchaus auch lebensgefährlich sein.
Das denkt man im ersten Moment erst gar nicht.
Aber ich glaube, ich habe den Faden so verloren, wir waren auch irgendwie bei der Geschichte, oder? Wo greife ich wieder an?
Sie haben erzählt, es gab die Dampfmaschine, es gab den Strom, es gab die Eisenbahn als solche Innovationen. Und nach dem Abschwung, der mit dem Zweiten Weltkrieg geendet hat, was war dann die treibende Kraft? Die Computerisierung?
Ne, das Auto kam noch. Also das Auto war zwar in den 20er Jahren schon da, aber da war es nicht stark genug. Und erst als man im Zweiten Weltkrieg massiv in Rüstung investiert hat, waren genug Produktionskapazitäten, Gummiwerke, Glasproduktion, Straßenbau, all das, dieses technologische Netz war dann so ausgereift, dass es nach im Zweiten Weltkrieg und danach die Wirtschaft tragen konnte. Und das ging gut bis, naja, Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er Jahre. Dann kam der Ölschock, auch deswegen, weil so viel Geld da war, dass man eben in Ölkontrakte investieren konnte, aber natürlich, weil die Araber von sich aus den Preis so hoch gemacht haben. Und das führte eben zu diesen Holprigkeiten in den 70er Jahren, Anfang der 80er Jahre. Und dann war der Computer stark genug, uns Ressourcen einzusparen, Kosten zu senken.
Okay. Und Sie sprachen davon, dass er uns die strukturierte Arbeit abgenommen hat.
Genau, die strukturierte Wissensarbeit und das, was das Gegenstück ist, ist unscharfe, unstrukturierte Gedankenarbeit. Also wenn Sie als Berater Firmen beraten, die ihre Kundenbeziehungen gestalten, dann ist das was Unscharfes. Da muss man verstehen, was die genau machen, was die meinen, was die wahrgenommen haben, was ihre Interessen sind, was die für ein Bewusstsein haben. Also das ist unscharfe Gedankenarbeit. Ich bringe noch ein paar Beispiele für unscharfe Gedankenarbeit. Wenn man als, Sie schneiden das dann wahrscheinlich, oder?
Jetzt ja.
Also unscharfe Gedankenarbeit, das ist, wenn man als Erster vor einem Problem steht auf der Welt. Es gibt noch keinen, der das, kein Vorbild, den man nehmen kann, der das schon mal gelöst hat. Oder wenn man einen Text formuliert, wenn man was durchdenkt, analysiert und sich entscheiden muss, wenn man auf einen anderen Menschen eingehen muss, wenn man Emotionen im Spiel hat und man muss die Emotionen sich bewusst machen und muss sie vielleicht auch verbalisieren, um sie fassen zu können. Das alles ist unscharfe Gedankenarbeit. Also die Maschinen machen die materielle Arbeit. Stichwort Industrie 4.0. Und der Computer, die künstliche Intelligenz ist nichts anderes, die machen die strukturierte Wissensarbeit. Robotersteuerung, Gehaltsabrechnung, Datenanalyse und so weiter. Und das, was bleibt, ist Arbeit am Menschen und Arbeit mit Wissen. Und Umgang mit Wissen ist eben immer Umgang mit anderen Menschen, die wir unterschiedlich gut kennen, die wir unterschiedlich gerne mögen und mit denen wir unterschiedlich viele berechtigte Interessensgegensätze haben. Also die Fähigkeit der Menschen, zusammenzuarbeiten mit allen Konflikten, das ist das, was den Wohlstand ausmacht. Dann sind jetzt meine Zuhörer bei den Vorträgen recht enttäuscht, weil die wollen irgendeine Technik haben. Die wollen hören, Industrie 4.0, künstliche Intelligenz, Nanotechnik, Gentechnik, optische Technologien. Die wollen irgendeine Dingenskirchen-Technology haben zum Anfassen, weil das kennen sie. Da können sie Technik A durch Technik B ersetzen, können so weitermachen wie bisher, brauchen sich nicht zu ändern. Und das wird jetzt anders. Nach 200 Jahren Industriegeschichte, wo wir die materiellen und energetischen Prozesse effizienter gemacht haben, kommen wir jetzt in eine Zeit, wo der wachsende Anteil der Arbeit immateriell ist, in der gedachten Welt stattfindet. Und da gibt es eben keine Technik mehr, die meine Gedanken produktiver macht.
Das ist natürlich für ein Unternehmen ein sehr interessanter Gedanke oder vielleicht sogar ein beängstigender Gedanke, weil wenn ich jetzt nicht die Lösung kaufen kann, dann wird es schwierig.
Ja, man kann es nicht kaufen, aber man kann natürlich schon was machen, weil das, was den Menschen ausmacht, gerät ja jetzt in das Zentrum der wirtschaftlichen, der gesellschaftlichen Weiterentwicklung. Also früher an der Maschine, man musste halt die Maschine bedienen und das, was einen als Menschen ausmacht, das spielt überhaupt keine Rolle. Aber jetzt ist die eigene Motivation, die eigene Wahrnehmung, die eigenen Talente, die eigenen Gaben, die man entfalten kann, die werden entscheidend. Und eben auch das Zusammenspiel mit anderen. Also drei mittelmäßige Leute, die gut zusammenarbeiten, sind bedeutend produktiver als der Supercrack, wo es aber leider nicht gelingt, die Ergebnisse der Arbeitsteilung zusammenzuführen.
Ich glaube, das können wir alle aus der Erfahrung her bestätigen.
Aber findet in der Wirtschaftswissenschaft leider nicht statt. Die Wirtschaftswissenschaft redet immer noch über Preise, Zinsen, Löhne, Staatsausgaben, Geldmenge. Steuerreform vorziehen.
Das heißt, die Bewegungen, die Aktivitäten, die wir momentan unter dem Titel auf der einen Seite New Work sehen und auf der anderen Seite Agilität, das sind also schon Bewegungen und Aktionen, Maßnahmen in die richtige Richtung?
Ja, also wer mit Wissen produktiv umgehen muss, der muss natürlich flexibel sein. Das geht in die Agilität. Und der muss auch da muss man sich auch anpassen an den Einzelnen, an seine Möglichkeiten, an seinen Biorhythmus und diese Dinge. Aber der Kern dessen, was die Produktivität im Umgang mit Wissen anmacht, ist eben die Fähigkeit, vom Ganzen her zu denken oder nicht nur seine eigenen Interessen zu sehen, sondern auch Respekt zu haben vor den berechtigten Interessen der anderen. Also die Wirtschaftswissenschaft mit der Homo economicus, die behauptet ja, dass der Mensch seinen Nutzen optimiert. Und die meint damit seinen Eigennutz. Und der ist dann eben materiell. Wobei die Erfahrung ja lehrt, dass die Menschen ganz andere Nutzenhorizonte haben als nur ihren Eigennutzen, vor allen Dingen auch nicht nur ihren materiellen Nutzen. Und jetzt in der Wirtschaft der Wissensgesellschaft, wenn sich jeder nur um seine Karriere dreht und seine Kostenstelle und seinen Eigennutz, dann ist man nicht mehr produktiv, weil im Umgang mit Wissen kann man oft Menschen helfen, denen wird man selber nie helfen können und umgekehrt genauso. Also wird die Fähigkeit, mit anderen zusammenzuarbeiten, und zwar mit dem Fokus auf den Gesamtnutzen. Das macht die Produktivität im Umgang mit Wissen aus.
Das ist natürlich, das ist eine schlechte Nachricht für eine ganze Reihe von Führungskräften in deutschen Unternehmen, oder?
Warum?
Arbeiten
die nur mit Eigennutz und auf der materiellen Ebene?
Diesen Eindruck kann ich gewinnen, wenn ich mir das anschaue, ja.
Tja, dann, ich denke, der Mensch ist lernfähig. Also der Kondratjew, um auf den Kondratjew zurückzukommen, der hat gesagt, es gibt immer einen knappen Produktionsfaktor. Also es gibt verschiedene Produktionsfaktoren, Kompetenzen, Tools. Und um eben zu arbeiten, brauchen wir einen bestimmten Mix von diesen Produktionsfaktoren. Jetzt entwickeln sich diese Produktionsfaktoren aber nicht im selben Maße weiter, wie die Volkswirtschaft wächst. Und deswegen hat man irgendwann einen Produktionsfaktor, der wird knapp. Und dann ist da der Druck, was anders zu machen. Also die Dampfmaschine wurde ja nicht aus Jux und Dollerei entwickelt vom James Watt, sondern die englischen Unternehmer im Ende des 18. Jahrhunderts in England kamen nicht mehr hinterher, Bergwerke zu entwässern oder Spinnräder anzutreiben oder den Blasebalg bei der Eisenschmelze, um mehr Luft in den Hochofen reinzubringen. Also in den damaligen Arbeitsprozessen war der größte Mangel, die größte Knappheit, der Mangel an mechanischer Energie. Und deswegen sind die zu dem wissenschaftlichen Mitarbeiter von der Uni Edinburgh gegangen und haben gesagt, hier, diese bestehende Maschine, atmosphärische Maschine, kannst du die nicht effizienter machen. Und dann hat er 12 Jahre lang herumgetüftelt. Also die Dampfmaschine war eine Auftragsarbeit aus einer Notwendigkeit heraus im Arbeitsalltag. Und so war das auch mit der Eisenbahn. Die haben dann zwar mit der Dampfmaschine was produzieren können und Bergwerke entwässern können, aber sie konnten ihre Güter nicht weiterbringen. Mit Eselskarren über morastige Feldwege funktionierte nicht. Deswegen war der größte Flaschenhals der Transport. Deswegen musste zu der Zeit die Eisenbahn gebaut werden. Und so ist das auch mit dem Computer gewesen. Als man diese Wissensflut hatte, man ist mit irgendwelchen Zettelkästen, Karteikästen immer hinterhergekommen, gab es einen ökonomischen Druck, den Computer voranzubringen und weiterzuentwickeln. Und also die Firmen, die Länder, die sich gegen den Computer gewehrt haben, die waren dann zu teuer und sind deswegen vom Markt verschwunden. Es gibt ja viele, gerade auf eher politisch linker Ebene oder damals die Gewerkschaften in den 70er Jahren, die haben gemeint, wenn wir den Computer einsetzen, dann gibt es Arbeitslosigkeit. Das führt zu Arbeitslosigkeit, wenn wir produktiver werden. Das Gegenteil ist richtig. Nur weil wir produktiver werden, gibt es neue rentable Arbeitsplätze. Und neue Arbeitsplätze, die entstehen nicht dort, wo die Löhne niedrig sind, sondern die neuen Arbeitsplätze entstehen dort, wo man ausreichend produktiv ist. Deswegen, also die Leute, die Computer eingesetzt haben, 70er, 80er, 90er Jahre, die waren dann produktiver. Was sagt uns das heute? Sie haben gesagt, das sind jetzt also schlechte Nachrichten, Führungskräfte, weil die also egoistisch, individualistisch denken. Ich glaube, dass hier eine Wachstumsgrenze entstanden ist, was uns Angst kostet, was uns Mobbing kostet, was uns innere Kündigung kostet. Laut Gallup 270 Milliarden Euro Schaden, schlechte Streitkultur, Blender, Narzissten, manipulative Leute, die von der Energie anderer Menschen leben. Das ist das, was die meiste Energie kostet, wo die meiste Produktivität verloren geht. Und die Firmen, denen es besser gelingt als anderen, perfekt kriegen wir es ja eh nicht hin, aber den Firmen, die das besser gelingt, dieses destruktive Verhalten zu minimieren, die werden am Markt überleben. Und die Firmen, die das nicht hinkriegen, die werden das Nachsehen haben.
Das heißt, wenn wir es auf ein oder zwei Sätze zusammenziehen wollen, was ist aktuell das knappe Gut?
Produktiver Umgang mit Wissen. Und zwar zwischen Menschen. Und das führt zu Eigenschaften, ja, eben verstehen, was der andere meint, seine eigenen Motive klären, was, oder wenn es Probleme gibt, warum mag ich den anderen nicht? Was ist mein Problem mit dem anderen? Kann ich das erklären? Kann ich mir das klar machen? Kann ich das dem anderen sagen? Und kann ich dem anderen sagen, ich fühle mich von dir überfahren, ich finde dich furchtbar? Und dann sagt der andere nicht, bist selber doof, sondern der andere sagt dann, oh, danke für die Rückmeldung, dann weiß ich, ich muss mich dir gegenüber anders verhalten. Und also, dass man mehr, dass man die Kompetenz erwirbt, auf unterschiedliche Persönlichkeitstypen einzugehen, dass man nicht bei jeder, bei jedem Konflikt gleich die Brücken abbricht. Wir werden es uns nicht leisten können, nichts mehr miteinander zu reden, wenn wir zerstritten sind, aus ökonomischem Druck. Weil wenn zwei Abteilungsleiter nichts miteinander reden, fehlt die Information, die man gebraucht hätte, um einen großen Kundenauftrag zu kommen. Der Umgang mit schwankender Wichtigkeit. Früher war klar, wie wichtig sie sind. Sie hatten ihre Pommes auf der Schulter, ihr Status war geklärt. Das ist es in Zukunft nicht mehr, weil es kann sein, dass man bei einem Projekt super furchtbar wichtig ist und der Kunde ruft nur bei einem an und die Fäden des Projekts laufen auf einem Schreibtisch zusammen und man kriegt einen Termin beim Vorstand und die Kollegen klopfen auf die Schulter. Also man ist total wichtig bei einem Projekt. Und beim nächsten Projekt ist man nur noch so am Rande ein wenig unterstützend mit dabei. Und dann sagt man, ja, ich würde gerne eine Woche Urlaub machen und dann sagen die anderen, ja, geh ruhig mal 3 Wochen in Urlaub. Und das muss man verkraften können, dass man mal wichtig ist und dass man mal nicht mehr so wichtig ist. Wir werden es also mit schwankender Wichtigkeit zu tun bekommen. Und je statusorientierter ein Unternehmen ist, desto weniger produktiv ist es in seinem Verhalten. Männer und Frauen, die nach Gaußscher Normalverteilung zwar dieselben Eigenschaften haben, aber die Gaußsche Normalverteilungskurve ist ein bisschen verschoben. Also gibt es da schon auch Unterschiede in der Wahrnehmung, im Verhalten. Die spielen auf einmal eine Rolle. Umgang, die Alten und die Jungen, wie die miteinander umgehen, im Idealfall mit dem Respekt vor den Fähigkeiten des anderen in derselben Augenhöhe. Also alle Eigenschaften, alle Mosaiksteine, alle kleinen Themen rund um das Thema Zusammenarbeit, die machen den Wohlstand aus. Da kann ich mit technischen Dingen nicht zusätzlich was erreichen. Das, während eben meine Kollegen da draußen sagen, Digitalisierung, das ist das nächste große Ding, bin ich der Meinung, da ist kaum noch Grenznutzen drin. Also der zusätzliche Nutzen ist in dem Sozialverhalten der Menschen drin. Und das berührt auch die seelischen Schichten, deswegen ist Gesundheit auch ein großes Thema, seelische Gesundheit.
Um vielleicht mal an der Stelle einzuhaken, Digitalisierung. Jetzt haben wir ja mit den Möglichkeiten des Machine Learnings die Möglichkeit, in nicht strukturierte Bereiche vorzustoßen, auch in nicht strukturierte Bereiche der Wissensarbeit. Und wenn man sich so die Top-Listen anschaut, diese Jobs werden überflüssig. Da sind, glaube ich, eine ganze Menge auch Jobs dabei, von denen wir das jetzt auf den ersten Blick nicht erwarten würden, zum Beispiel ein Anwalt. Was erwidern Sie darauf?
Ja, die werden ja nicht überflüssig. Denen wird nur zugearbeitet und dann können die einfach mehr leisten. Ne? So ist es. Also der Schach, also das mit, was künstliche Intelligenz angeht, was ich so lese, ich bin jetzt da kein Spezialist, aber was ich überall so lese, da bin ich anderer Meinung. Wenn der Schachcomputer mit mir Schach spielt, dann gewinnt der. Und der lernt auch noch aus meinen Zügen. Aber der ist nicht intelligent. Wenn der Schachcomputer sagen würde, oh, ich habe jetzt keine Lust mehr Schach zu spielen, ich mache lieber was anderes, dann wäre er intelligent. Und ansonsten ist das nur eine dumme Maschine, die halt das macht, was man ihr konstruiert, wie man sie konstruiert hat, dass sie bestimmte Informationen selbstständig jetzt aufnimmt, aber dass der Computer unscharfe Informationsvorgänge bearbeiten kann, das glaube ich nicht.
Ja, ich glaube, da ist es definitiv noch ein weiter Weg dahin. Also und ich möchte an der Stelle kurz auf mein Interview mit Peter Seeberg verweisen, wo wir genau über das Thema Machine Learning und KI geschrieben haben für unsere Hörer.
Also ich weiß, dass es, ich bin seit 1997 als Redner unterwegs mit den langen Konjunkturzyklen, so auf mittlerer Ebene. Und ich merke, alle 2, 3 Jahre wird eine neue Sau durchs Dorf getrieben. Und dann ist immer sehr viel Wichtigtuerei und Windbeutelei dabei, weil man einfach Aufmerksamkeit erzeugt, wenn man irgendein Thema in der Zukunft nimmt, was man ja heute nicht überprüfen kann, dann kann man da nicht festgenagelt werden und da die großen sensationellen Sachen sagt. Also ich glaube nicht dran. Für mich ist diese Konsequenz dieser ganzen Digitalisierung und KI eben nicht, dass der Mensch weniger wichtig wird, sondern im Gegenteil, das, was den Menschen ausmacht, rückt jetzt ins Zentrum der gesellschaftlichen Sachen. Und was Sie vorher gesagt haben, dass die Menschen, wie Rechtsanwälte zum Beispiel, dass die Arbeit wegrationalisiert wird. Das ist ja das große Thema. Viele meinen ja, wir brauchen ein bedingungsloses Grundeinkommen, weil durch die Digitalisierung 40% der Leute arbeitslos werden. Also die historische Wahrheit ist ja eine andere. Dadurch, dass die Dampfmaschinen die Bergwerke entwässern, kann man ja viel mehr Erz und Kohle erst hochschaffen. Also der Wohlstand steigt. Also nicht die Arbeitsplätze werden wegrationalisiert, sondern neue Arbeit entsteht erst, die eben vorher gar nicht rentabel war. Und so war das bei jedem dieser Kontraktivzyklen. Und deswegen finde ich das ganz schlimm, diese Angstszenarien. Also ich weiß natürlich, der Mensch, das menschliche Hirn funktioniert mit Angst. Besonders bei uns in Deutschland. Das ist ein Relikt aus dem 30-jährigen Krieg oder vielleicht der Zweite Weltkrieg mit Flucht und Vertreibung und Bombenkrieg, dass man unausgesprochen weiter vererbt. Das ist ganz schlimm, was da kommt und alles geht, wird den Bach runtergehen und ist alles ganz furchtbar. In der Steinzeit hat man halt überlebt, wenn man hinter jedem Strauch einen Säbelzahntiger vermutet hat. Ne? Deswegen haben einfach die Redner, die sagen, die Zukunft wird alles ganz furchtbar und die Welt geht unter, die haben einfach mehr Zuhörer, denen wird einfach mehr geglaubt. Aber die historische Wahrheit ist, dass durch jeden dieser Produktivitätsschübe der Mensch nicht arbeitslos wurde, sondern es wurde immer noch mehr Arbeit möglich. Und deswegen, wenn jetzt diese künstliche Intelligenz kommt, die ja nichts anderes ist als die bisherigen Software auch, nur dass er halt selbstständig die Daten einsammeln, dann heißt es nicht, dass die Anwälte arbeitslos werden, sondern dass viel mehr unstrukturierte, unscharfe Arbeit gemacht werden kann, viel mehr Beratungsarbeit, viel mehr Weiterbildung stattfinden kann.
Wenn wir das jetzt nehmen, was ist für mich als Unternehmen oder auch für mich als einzelne Person die Konsequenz daraus?
Also ich merke, wenn ich ein Unternehmen spreche, dass der Chef das Klima bestimmt.
Ja.
Also ich war mal bei Geberit in der Schweiz, da war der oberste Vorstandsvorsitzende und der begrüßte mich, ach schön, dass Sie da sind, wollen Sie einen Kaffee haben, der war wahnsinnig nett und das war einfach ein super Klima. Ich habe aber auch Firmen erlebt, da komme ich rein und jeder ist missmutig und jeder ist misstrauisch und dann versuche ich mit jemandem zu sprechen und der fährt mich aggressiv an und dann fange ich an einen Vortrag und dann verhaspel ich mich und dann lachen alle über meinen Fehler. Und dann kann ich das denen aufs Brot schmieren, dass ich sage, schau her, was habt ihr für ein Klima? Wie geht ihr mit Fehlern um? Wie offen seid ihr? Und dann hieß es, ja, das ist der oberste Chef, der heute nicht kann und so, von dem geht das aus. Also das Klima ist das A und O. Transparenz, Wertschätzung, Konfliktbereitschaft, Offenheit, dass man sich vernetzt, dass man den anderen als Partner sieht, dass man mit Emotionen umgehen kann, dass man ehrlich seine Ziele sagt, dass man nicht zur Vernichtung des anderen streitet. Also all diese Dinge, die Themen sind rund um die Produktivität im Umgang mit Wissen. Also was kann ein Unternehmer machen? Da kann er investieren. Das macht einen Unterschied aus.
Das bedeutet, glaube ich, für ganz viele Unternehmen einen absoluten Wandel in der Unternehmenskultur. Wahnsinn.
Ja.
Können wir nicht doch was kaufen? Das wäre einfacher.
Na, was man kaufen kann, ist Beratung. Ich glaube, man wird jemanden kaufen können, der die Vorgänge beobachtet. Mhm. Oder der was moderiert. Oder der Regeln hilft aufzustellen. Oder der hilft, Persönlichkeitsanalysen zu machen. Ich glaube, das ist eine sehr wichtige Kompetenz, dass man sich selber gut kennt. Wie menschenorientiert bin ich? Wie inhaltsorientiert bin ich? Wie umsetzungsorientiert bin ich? Kann ich zuhören? Kann ich Emotionen versprachlichen? Also ich glaube, das ist die Dienstleistung, die man einkaufen kann. Aber machen tut man letztlich, wird man selber tun müssen.
Ich glaube, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Herr Händeler, wo finden wir Sie im Internet?
Also mir gefallen mein Vortrag bei Gedankentanken, den man auf YouTube hören kann. Das ist so ein 18-Minuten-Vortrag. Also da hat man mich vorher geärgert, da bin ich mit entsprechendem Dampf auf die Bühne. Das ist dann sehr gut geworden. Es gibt noch ein paar andere Vorträge. Es gibt natürlich meine Webseite www.erik-hendeler.de, aber ich tue immer zu wenig Energie investieren in meine Webseite. Meine Bücher, also ich bin halt ein gelernter Stadtredakteur und meine Bücher sind halt das Entscheidende. Es gibt die Geschichte der Zukunft, inzwischen 11. Auflage, ein ziemlich umfangreiches Buch, 480 Seiten, 150 Seiten alleine sind Geschichte, wie alles mit allem zusammenhängt. Davon gibt es eine Kurzfassung für die Leute, die keine dicken Bücher lesen wollen, 100 Seiten, große Buchstaben. Es gibt was über den Kontratief im Original und ich habe mich auch auseinandergesetzt mit Sozialverhalten, Weltanschauung, Religion und die Auswirkung auf Wohlstand in der Wissensgesellschaft, wo ich mich dann auch an meine Kirchenleute gewandt hat, Himmel 4.0. Also meine Bücher sind das Entscheidendste, wobei die Geschichte der Zukunft, würde ich sagen, das ist das Buch, was ich ans Herz legen will.
Zu all den Dingen, zum Vortrag, Ihrer Webseite und natürlich zu den Büchern werde ich auf der Webseite in den Shownotes entsprechend verlinken. Herr Händeler, ganz vielen Dank für das wahnsinnig interessante Gespräch und ich hoffe, wir sehen uns demnächst mal wieder. Wahnsinn, oder? Diese Klarheit und doch Unklarheit. Was können wir tun, damit der Knoten platzt und ein neuer Strukturzyklus starten kann? Einen Satz habe ich mir gemerkt. Was bleibt, ist die Arbeit am Menschen. Im Blog findest du Videos, Links und natürlich die Bücher von Erik Händeler. In 4 Wochen habe ich einen Gesprächspartner, der uns ein Werkzeug genau für diese Arbeit am Menschen an die Hand gibt. Du darfst gespannt sein. Ich danke dir fürs Zuhören und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder reinhörst.